auf Seite 1035. Ich lese aus Gottes heiligem Wort. Da ging er wieder an den See hinaus, und die ganze Menge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Gottes Wort. Amen. Die Textstelle, die wir heute behandeln, scheint uns auf den ersten Blick, ich glaube, da müssen wir ehrlich sein, nicht besonders skandalös. Aber sie ist ein Skandal. Und zwar ist sie ein Skandal der Gnade. Damit wir das erkennen und sehen, dass diese Geschichte ein Skandal sein soll, müssen wir verstehen, wie das Markus-Evangelium den Spannungsbogen ein bisschen aufbaut. Und ich möchte mit euch mal ganz kurz nochmal zurückblicken, wo wir denn stehen in diesem Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, was uns Markus von ihm sagen will. Im ersten Kapitel haben wir von ihm gelesen, dass Jesus der Verheißene ist. Da kam es extra den Johannes den Täufer, das war ein Vorläufer Jesu, der hat ihn verkündigt, wie es im Alten Testament prophezeit war. Dann kommt da diese Taufe und da kommt eine Taube herab, der Heilige Geist in Form einer Taube. Und er spricht aus dem Himmel eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn. Und dann geht er in die Wüste und wird 40 Tage vom Teufel versucht, auch das besteht er. Und dann beruft er Fischersleute, sie folgen ihm einfach. Und dann geht er in die Synagoge und dort treibt er einen Dämon aus und danach heilt er und Massenheilungen kommen, Massen von Menschen kommen zu ihm und er heilt diese Leute, selbst Aussätzige. Das ganze erste Kapitel des Markus-Evangeliums zeigt uns Jesus als einen, der die Erwartungen übererfüllt. Da ist jemand, der mehr ist, als alle überhaupt angenommen haben, dass der Messias sein kann. Jesus ist ein Superstar. Das Ganze beginnt zu kippen im zweiten Kapitel und es ist wichtig, dass wir das sehen. Im zweiten Kapitel treffen wir Jesus als den, nicht der die Erwartungen übererfüllt, sondern der die Erwartungen nicht mehr erfüllt. Nicht mehr Jesus, der Tolle und den alle erwartet haben, sondern plötzlich derjenige, an dem die Leute Anstoß nehmen. Die erste Geschichte haben wir das letzte Mal gelesen. Es war diese Geschichte von den Freunden, die bringen einen Kranken und buddeln ein Loch ins Dach und lassen ihn herunter. Und Jesus sagt zu ihm: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die Pharisäer stehen dabei und sagen: Wie kann der das sagen? Nur Gott kann Sünden vergeben. Und sie haben recht, nur Gott kann Sünden vergeben. Also sie nehmen Anstoß an ihm, dass er Sünden vergeben kann. Hier in dieser Geschichte, in dieser zweiten Geschichte, nehmen sie wieder Anstoß. Und beim nächsten Mal, wenn wir über die Fastenfrage sprechen, ab Vers 18, nehmen sie wieder Anstoß. Und ab Vers 23, da geht es um die Sabbatfrage, nehmen sie wieder Anstoß. Und in Kapitel 3 wieder Anstoß. Also wir haben hier 5 Geschichten, die Markus gesammelt hat, die uns zeigen, Jesus ist nicht mehr der Erfüller aller Erwartungen. Jesus ist eine Skandalperson geworden, jemand, dem harter Wind ins Gesicht schlägt. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Diese Geschichte soll ein Skandal sein. Ja, sie steht in einer langen Reihe von 5 Skandalgeschichten, die uns Jesus jetzt von einer ganz anderen Seite zeigen. Das Zweite, was ich möchte, dass wir sehen, ist, der letzte Skandal, als die das Loch durchs Dach gebuddelt haben, Das war eine Anmaßung von Jesus nach oben, nenne ich es mal. Jesus hat etwas getan, was nur Gott tun kann. Ja? Die Leute kommen, die Pharisäer kommen und sagen, wie tut er etwas? Was macht er aus sich? Wie erhöht er sich? Das darf doch nur Gott tun, was er tut. In dieser Geschichte, die wir hier haben, wo Jesus mit Sündern ist, wo Jesus Sünder zu seiner Gefolgschaft beruft, ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist eine Anmaßung nach unten. Die Leute sagen, so kann sich doch kein Gott wohlgefälliger Mensch verhalten. Mit Sündern essen. Das tut man doch nicht. Ich hoffe, ihr seht das, ja, dieses Spannungsverhältnis, die Anmaßung nach oben. Sowas kann nur Gott. Und jetzt diese Anmaßung nach unten, das tut doch kein gerechter Mensch. Und genau das ist es, was Markus uns zeigen möchte. Dieses Spannungsverhältnis, in dem das, was Jesus verkörpert. Er ist einerseits Gott und er ist andererseits mit den Zöllnern und Sündern. Charles Spurgeon hat mal gesagt, eine Leiter taugt nur etwas, wenn sie ganz oben und ganz unten fest anliegt. Und diese beiden Geschichten zeigen uns das. Jesus ist die Himmelsleiter, der ganz oben und ganz unten anliegt. Mir ist wichtig, dass wir das vom Kontext dieser Geschichte sehen, bevor wir reingehen. Ja? Das ist mein erster Punkt, dass wir die Dynamik, die Bewegung im Markus-Evangelium verstehen. Das zweite ist, dass ich glaube, dass wir nicht wirklich diesen Skandal dieser Geschichte so nachempfinden können. Wisst ihr, wenn Jesus heute unter uns wäre, bin ich mir ziemlich sicher, würde er nicht gekreuzigt werden, weil er mit Sündern ist. Das wäre heutzutage kein Problem. Wir leben in einer Zeit, wo Toleranz und Akzeptanz von im Prinzip allem eigentlich das Mantra unserer Zeit ist. Es steckt uns in den Knochen. Viel Gutes ist daran, aber nicht nur Gutes. Jesus würde heute nicht mehr ans Kreuz geschlagen werden, weil er offenherzig die ganzen Zöllner und Sünder und Prostituierten und alle zu sich ruft. Das wäre heute kein Skandal mehr. Heute wäre ein Skandal, dass sich Jesus hinstellt und sagt, es gibt einen schmalen Weg, es gibt einen breiten Weg. Und auf dem schmalen Weg gehen wenige und auf dem breiten Weg gehen viele und die gehen alle in die Hölle. Das wäre heute der Skandal. Und das müssen wir verstehen, dass es uns erstmal schwierig fällt, diesen Skandal nachzuvollziehen, dass Jesus hier die Sünde annimmt. Und ich werde versuchen, so ein bisschen das in unsere Seele zu erwecken. Ich habe vorhin, heute Nachmittag, in einem Bibelcomic, sage ich mal, die Geschichte der Makkabäer gelesen. Und ich fand es ganz hilfreich zu verstehen. Das war 160 Jahre vor Jesus Zeit. Da war Israel im Prinzip beherrscht auch von den Syrern. Und die Syrer hatten ein Programm, nämlich dass sie den Hellenismus, also die griechische Lebensart, die griechische Anbetung der Götter, in Israel etablieren wollten. Sie verboten die jüdische Religion. Sie ließen die Juden Schweine opfern auf dem Altar. Ja? Schweine waren unreine Tiere, das verunreinigte alles. Und die Juden wehrten sich dagegen. Die sagten, wir gehen lieber aus den Städten, wir gehen in die Höhlen, wir lassen uns abschlachten, bevor wir sowas zulassen. Ja? Und dann begannen sie zu kämpfen mit einer ganz kleinen Gruppe, und schlugen diese syrischen Besatzer in die Schlacht. Was wir verstehen müssen, diese Juden haben gekämpft für ihre Religion, gekämpft für Reinheit, gekämpft, dass sie sich nicht verunreinigen lassen. Und das steckt in der DNA des Judentums drin. Und so ein bisschen müssen wir versuchen, das nachzuvollziehen in dieser Zeit, auch wenn es uns heutzutage schwerfällt. Das sind die zwei Punkte, die ich vorschieben möchte am Anfang. Erstens, es soll eine Skandalgeschichte sein. Eine Geschichte sein, die uns zeigt, dass Jesus nicht die Erwartung erfüllt. Und zweitens, dass es uns wahrscheinlich schwierig fallen wird, das so nachzuvollziehen, wie es damals die Juden empfunden haben. Aber ich werde versuchen, das so ein bisschen uns heute auszulegen. Lass uns in den Text hineinschauen und diesen Skandal der Gnade, wie ihn ein Ausleger James Edwards genannt hat, diesen Skandal der Gnade betrachten. In Vers 13 lesen wir, da ging er wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Markus ist ein Evangelium, zum Beispiel im Gegensatz zum Johannesevangelium, wo sehr wenig aufgeschrieben ist, was Jesus spricht. Vielleicht ist es schon aufgefallen, im Johannesevangelium redet Jesus, redet und redet und redet. Markus ist viel interessierter an Taten. Umso interessanter ist es, dass er aber unglaublich oft betont, dass Jesus lehrt und predigt. Das ist ihm wichtig, dass wir das merken. Jesus predigt. Alles, was er tut, ist im Kontext und im Rahmen seines Predigtdienstes. Auch das, was hier passiert. Das, was hier passiert, ist nicht anders zu verstehen, als wenn wir verstehen, dass dieser Levi, der sich da zack bekehrt, dass der schon mal eine Predigt von Jesus gehört hat. Dass der Bescheid weiß, um was es geht. Dass er weiß, was Jesus meint mit folge mir nach. Jesus lehrt, Jesus predigt. Und wir haben vor 3 Predigten das besprochen, dass die Menschen das oft nicht gesehen haben, dass Jesus das wichtig war, der Predigtdienst. In Markus 1, 38 sagt er zu seinen Jüngern, als die ganze Masse zu ihm drängt, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus ist zum Predigen gekommen. Und was ist seine Predigt? Markus 1, Vers 15, das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. 2 Dinge. Erstens, ihr müsst das, was ihr jetzt tut, ihr müsst erkennen, dass das, was ihr jetzt tut, nicht in Ordnung ist. Ihr müsst Buße tun von eurem Leben. Ihr müsst umkehren. Ihr müsst das verlassen, was ihr jetzt tut. Und ihr müsst an die gute Botschaft glauben, dass Gott euch gerecht macht. Wir müssen verstehen, dass Jesus nicht einfach nur kommt und sagt, hey, alle Sünder, kommt zu mir. Alle mal herkommen, wir machen einen großen Group Hug. Ja, jetzt kommen wir alle zusammen her, wir machen jetzt eine Sozialaktion und alle sozial Schwachen oder sowas kommen jetzt mal zu mir. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass Leute zu ihm kommen, die die Predigt hören und glauben und tun, was Jesus in dieser Predigt sagt. Und das wird heute auch in christlichen Kreisen oft entkoppelt. Da wird gesagt, na, wir gehen raus in die Welt und dann gehen wir zu den Obdachlosen, dann gehen wir zu den ganzen sozial Benachteiligten und dann holen wir die alle in die Gemeinde. Das ist auch alles gut und schön. Nur was oft vergessen wird, ist das Zweite, die Predigt. Jesus ging es nie darum, einfach nur die sozial Benachteiligten zu sammeln, sondern die sozial Benachteiligten mit der Wahrheit in Kontakt zu bringen. Das ist, was hier passiert. Dieser Levi hat eine Predigt gehört und dann kommt Jesus zu ihm und er reagiert auf die Predigt. Er weiß, was es bedeutet, folge mir nach, nämlich Buße tun, seine Zollstätte verlassen, sein Leben ändern und glauben an diesen Jesus. Das dürfen wir nicht vergessen. Jesus ist die Predigt unglaublich wichtig. Eine Frau, die er mal trifft am Jakobsbrunnen in Johannes Kapitel 4, mit der spricht er auch über das Thema Wahrheit. Und er sagt ihr, wisst ihr was, ihr Samariter, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Ihr betet etwas an, was ihr nicht kennt, weil ihr die Wahrheit nicht habt. Wir beten an, was wir kennen. Und weißt du, sagt er zu ihr, was für Anbeter der Vater haben will? Anbeter, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Solche Anbeter sucht der Vater. Und solche Anbeter sucht auch Jesus und so einer ist Levi. Die Menge kommt zu ihm und als er vorübergeht, lesen wir in Vers 14, und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen und er sprach zu ihm, folge mir nach, und er stand auf und folgte ihm. Dieser Levi ist der Apostel Matthäus. Er hat 2 Namen gehabt, das war damals üblich. Die Kommentatoren sind sich nicht einig, ob Matthäus, was bedeutet Gabe Gottes oder Geschenk Gottes, ob Matthäus ein Name ist, den Jesus ihm gegeben hat, so wie bei Petrus. Ja, eigentlich hieß ja Petrus Simon und Petrus ist der Name, den Jesus ihm gibt. Ob das quasi ein Zweitname war oder ein Name, den Jesus ihm gegeben hat, das wissen wir nicht. Aber Levi ist der Matthäus. Wer von euch kennt Matthäus? Super, Matthäus aus der Bibel, genau, das ist der Evangelist. Das ist die Berufung des Evangelisten. Und dieser Matthäus war ein Zöllner. Jetzt lesen wir oft in der Bibel von Zöllnern und Sündern und Zöllnern. Und was war eigentlich so schlimm an Zöllnern? Ich meine, wenn wir zur Arbeit fahren, Samuel und ich, fahren immer am Zoll vorbei. Die Leute dort sind nett, glaube ich. Sind nicht irgendwie besonders schlimm oder so, ja, also was ist so schlimm daran, ein Zöllner zu sein? Lasst es mich euch kurz erklären, damit ihr das versteht, was so schlimm an Zöllnern war. Das Land Israel damals war besetzt von den Römern. so wie zum Beispiel Frankreich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war besetzt von den Deutschen. Ja? Und diese Römer zogen Steuern von den Leuten. Die nahmen Geld und schickten es nach Rom und finanzierten Armeen und so weiter. Und viel von diesen Steuern nahmen die Römer direkt ein. Das heißt, da kam ein römischer Beamter und sagte so, hier Steuern und so weiter. Es gab aber auch Steuern, die wurden nicht direkt von den Römern erhoben. Und zwar waren das Steuern oder Zölle, zum Beispiel auf Handelswaren wie Fisch. Diese wurden an bestimmten Orten, wie in Kapernaum, an Zollstätten einkassiert. Von Zöllnern. Das war ein Beruf, Zöllner. Wie wurde man Zöllner? Zöllner wurde man, indem man zu den römischen Besatzern ging und sich eine Lizenz kaufte. Diese Lizenz war teuer. Aber diese Lizenz gab einem Menschen das Recht, im Namen der Römer den Zoll zu fordern. Nun war allen klar, Lizenz kostet viel Geld und ich muss irgendwie meine Familie ernähren. Wenn du zu mir kommst mit deinen Fischen, hier durchreist, dann nehme ich von dir nicht nur den Zoll für die Römer, sondern ich nehme noch ein bisschen extra. Ich muss ja meine Lizenz refinanzieren und ich muss ja auch irgendwie leben. Und dann brauche ich vielleicht noch ein neues Pferd oder ein schöneres Haus oder, ihr versteht. Ja, die Zöllner nahmen immer mehr Steuern, als sie mussten. Zöllner waren Leute, die von den Menschen damals absolut, also von den Juden damals absolut schief angeschaut wurden. Das waren in ihren Augen Betrüger. So auf einer Stufe wie Mörder sogar. Ja? Zöllner machten nämlich gemeinsame Sache mit den Besatzern. So wie wenn zum Zeit des Zweiten Weltkriegs irgendein Franzose plötzlich anfängt, in der Stadt für die deutschen Besatzer irgendwie Geld einzutreiben. Dann sagt er, warum machst du gemeinsame Sache mit denen? Das ist doch kein gerechter Mensch. Zöllner waren Juden, die sich auf die andere Seite geschlagen hatten. Die ihr Leben dadurch finanzierten, dass sie andere ausbeuteten und oft zu großen Teilen. Zöllner waren in der damaligen Zeit ausgeschlossen von der Synagoge, ausgeschlossen, Zeuge vor Gericht zu sein. Sie waren eine Schande für die ganze Familie. Hattest du einen Zöllner in der Familie, war deine Familie mit einer Schande belegt. Von Zöllnern durfte man nicht mal Almosen annehmen, weil ihr Besitz als Diebesgut galt. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was für Leute Zöllner wurden. Wenn Menschen mit ihren Kindern sprachen, hey, was willst du werden? Und die sagen, oh, ich will Fischer werden und der will vielleicht ein Händler werden. Und einer sagt, ich will Zöllner werden. Bloß nicht. Das war das Schlimmste, was überhaupt nur geht. Zöllner waren Leute, die gesagt haben, ich pfeife drauf, was andere von mir denken. Ich pfeife drauf, ob andere mich als schlechten Menschen bezeichnen. Ich pfeife drauf, ein guter, frommer Jude zu sein. Ich pfeife auf alles, ich mache mir ein lockeres Leben. Solche Leute wurden Zöllner. Es war ein Beruf von Menschen, die allen Anspruch auf ein gerechtes Leben aufgegeben hatten. Die die Verachtung ihrer Nachbarn nichts kümmerte. Die es auch nichts kümmerte, dass sie vor Gott ungerecht waren in den Augen der Leute damals. Hauptsache reich, Hauptsache ein lockeres Leben. Das waren Zöllner. Okay? Und jetzt wisst ihr, warum diese Zöllner so ein schlimmer Begriff sind. Zöllner und Sünder. Dieser Levi war ein Zöllner. Und er beruft diesen Zöllner. Beim letzten Mal, bei der letzten Predigt haben wir gelesen, dass Jesus Sünden vergeben kann. Darum ging es in der letzten Predigt. Hier lesen wir jetzt, welcher Art von Leuten er diese Sünden vergibt. Es sind die Schlimmsten. Es sind die absolut Schlimmsten. So, denk dir jemanden aus, eine Berufsgruppe, eine Personengruppe, die in der Gesellschaft, in der du lebst, so ganz unten ist, so, das ist das Letzte, das ist das Übelste. Diese Art von Leuten vergibt Jesus die Sünden. Das ist der Skandal. Jesus spricht zu ihm einfach nur, folge mir nach. Und ich habe vorhin schon erklärt, dieser Levi hat eine Predigt gehört. Dieser Levi wusste, was das heißt. Und er kehrt um und er folgt ihm nach. Das ist nicht einfach nur, komm, sei mein Freund, sondern tu Buße. Deswegen verlässt er seine Zollstätte, verlässt sein altes, sündiges Leben. Der erkennt, das ist nicht gut, was ich getan habe. Jesus sagt nicht einfach, komm her, das ist schon okay, so wie du bist, komm zu mir, kannst deinen ganzen alten Kram weitermachen, kannst die Leute weiter ausplündern, kannst weiter drauf pfeifen, Gott und Gott nicht zu gefallen. Nein, sagt er nicht. Er sagt, folge mir nach. Und Levi weiß, das heißt, das alte, sündige Leben verlassen. Er weiß das. Und er folgt ihm nach. Und dann passiert Folgendes. Nicht nur er folgt ihm nach, sondern in Vers 15 lesen wir, und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Levi ist keine Ausnahme. Das müssen wir hier sehen. Levi ist die Regel. Levi ist nicht als dieser Zöllner die Spitze des Eisbergs. Levi ist inmitten einer großen Schar von solchen Leuten wie ihm, die da alle mit ihm am Tisch sitzen. Müsst ihr euch so vorstellen, damals lag man zu Tisch, das heißt, ein Tisch war in der Mitte und rundherum lagen die Leute. Sie lagen, ja, lagen mit dem Kopf zur Tafel und die Füße weggestreckt. So lagen die Leute an dem Tisch und haben gemeinsam gegessen. Und die Frage ist natürlich, warum folgen diesem Jesus so viele Sünder und Zöllner nach? Warum so viele Sünder und Zöllner? Und die Antwort ist, dass das, was er predigt, tut Buße, glaubt an das Evangelium, bedeutet ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, lieber Mensch, du musst erkennen, du bist vor Gott nicht gerecht. Du musst dich ändern. Du musst etwas zurücklassen. Und wisst ihr, wem sowas leicht verständlich ist? Leuten, die sowieso wissen, dass sie echt übel dran sind. Leuten, die wissen, dass sie nicht irgendwie berecht sind oder groß oder irgendwas vorzuzeigen haben. Das sind Leute, die so eine Predigt glauben. Für die das Sinn macht. Aber wisst ihr, für wen das keinen Sinn macht, diese Predigt? Wisst ihr, welche Leute diese Predigt nicht verstehen? Leute wie die Pharisäer. Ja, was meint der mit Buße tun? Vielleicht meint der nicht nur den Zehnten geben von Minz und Kümmel, sondern vielleicht noch den Zehnten geben vom Semmelmehl oder sowas, ja? Wer weiß, was die gedacht haben. Die Leute, die Jesus Predigt verstanden haben, waren die Leute, die wirklich es leicht hatten einzusehen, dass sie vor Gott nicht gerecht sind. Und das waren eben diese Leute. Diese Leute wie Zöllner und Sünder, die wussten, sie sind vor Gott nicht in Ordnung. Sie müssen sich ändern. Und weißt du, es ist schon so, dass wenn ich mir überlege, wer ist denn das heute? Wenn wir heute eine Predigt hören und sagen, du musst umkehren, du musst dein Leben ändern, wem fällt es denn heute schwer, das einzusehen? Und ich sage euch mal, wem ich glaube, dass das heute schwerfällt, zu verstehen. Ich sage nicht, dass es nicht verstanden werden kann, aber wem es schwerfällt. Ich glaube, es fällt euch schwer. Kindern aus christlichen Familien. Ich glaube, dass euch das schwerfällt. Und das meine ich gar nicht anklagend, ich meine das einfach beschreibend. Ich glaube, es ist gar nicht so leicht zu verstehen, was Jesus da predigt, wenn man aus einer christlichen Familie kommt. Ich glaube, einem geht es so wie die Pharisäer, dass man ständig die Erfahrung macht, ich bin ja nicht so schlimm wie andere. Ich weiß schon, ich habe Dreck am Stecken und ich bin auch nicht perfekt, aber ich bin nicht so schlimm wie andere. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele, die wesentlich schlimmer dran sind, die schlimmere Sachen sagen, die schlimmere Sachen angucken, die schlimmere Sachen getan haben, als ich. So schlimm bin ich nicht. Versteht ihr, was ich meine? Und den Pharisäern ging das auch so. Es war auch schwierig für die zu verstehen, was meint ihr jetzt mit Buße tun und Glauben an das Evangelium? Die Leute, die immer die Erfahrung gemacht haben, dass sie die Schlimmsten und die Bösesten und was auch immer sind, denen fällt es leicht, das zu verstehen. Und so ging es auch vielen Juden. Viele Juden waren auch so wie ihr und haben sich wahrscheinlich so gefühlt, wie ihr gesagt haben, was heißt denn das? Bin ich denn wirklich so schlimm? Ich meine, im Vergleich mit anderen bin ich doch gar nicht so schlimm. Aber Jesus sagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht. Das war seine Predigt immer wieder. Es ist ganz wichtig, dass ihr versteht. Ihr müsst Buße tun. Ihr genügt nicht in den Augen Gottes. Und ich möchte euch mal eine Prophezeiung aus Jesaja, aus dem Kapitel 64 mitgeben, wo ich finde, das sehr schön beschrieben wird. In Jesaja 64 sind so Leute, die Juden, die sozialisiert wurden, auch wir sind ja nicht so schlimm wie andere und wir sind ein gutes Volk und so, und die kommen ganz am Boden an, erkennen ihre wirkliche Sünde und sie erkennen Folgendes in Vers 5. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Und ich möchte, dass ihr versteht, was das bedeutet. Diese Juden haben erkannt, dass sie Gerechtigkeit haben, Gerechtigkeit wie ein Kleid. Und ihr auch wahrscheinlich, Gerechtigkeit. Ihr seid gerecht, ihr habt viel Gutes gelernt zu Hause und so weiter. Aber sie haben verstanden, dass unten drunter, unter dem Kleid, sind sie schmutzig. Sie sind gerecht, aber unten drunter sind sie schmutzig. Und dieser Schmutz befleckt das Kleid. Stellt euch einen Menschen vor, der so Pusteln hat, der Wunden hat am Körper, vielleicht von irgendeiner Krankheit. Und er zieht ein weißes Kleid an. Diese ganze Wundflüssigkeit und Blut, das suppt durch. Sie haben verstanden, ja, wir haben Gerechtigkeit. Es ist gut, dass wir in den Geboten Gottes wandeln, aber unser ganzes sündiges Wesen infiziert alles. Es sind überall mit drin. Bin ich denn nett, weil ich Gott und Menschen liebe, oder bin ich nett, damit ich keine Strafe kriege, damit ich nicht erwischt werde? Versteht ihr, was ich meine? Das Gute ist da und die Gerechtigkeit ist da, aber sie ist befleckt vom Schlechten. Euch fällt es schwer, tendenziell das einzusehen, aber ich möchte euch möchte euch das vor Augen führen, euch sagen, es ist wirklich wichtig, diese Predigt anzunehmen. Paul Washer hat mal ein sehr schönes Beispiel gebracht. Er hat mal dieses Beispiel gebracht zu sagen, stell dir vor, zwei Grashalme streiten um die Frage, wer näher an der Sonne ist. Das ist witzig, oder? Ein Grashalm sagt zum anderen, ich bin größer. Der andere sagt, na, ich bin größer. Wir sehen es von außen und sagen, was ist denn das für ein Streit? Ihr seid beide unendlich weit von der Sonne weg. Der eine ist vielleicht einen Millimeter größer, aber das hat nichts zu bedeuten. Und so ist es mit der Gerechtigkeit der Menschen. Natürlich gibt es Unterschiede, aber wir alle sind so unendlich weit von der Sonne weg, dass es keinen Unterschied macht. Aber wenn sich ein Grashalm mit dem anderen vergleicht, dann kann es sich etwas einbilden darauf. Und das ist die Gefahr, an die Schriftgelehrten Pharisäer getappt sind. Denn was sagen sie? Was halten sie ihm vor? In Vers 16. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Draußen stehen nun die Pharisäer und richten über Jesus und die Sünder beim Mahl. Bei der Heilung des Gelähmten nahmen die Pharisäer Anstoß, dass Jesus Sünden vergab. Jetzt nehmen sie Anstoß, wem er Sünden vergibt. Jesus beruft Levi ohne sichtbar äußeren Grund. Warum? Weil er sein Herz kennt und seinen Glauben sieht. Dort, Jesus vergibt nicht einfach nur Sünde, er vergibt Sündern. Und zwar den schlimmsten, den man sich vorstellen kann. Und wisst ihr, wir lesen in den Evangelien, vor allem Markus-Evangelium, dass die Pharisäer sich einen Spottnamen für Jesus ausdachten. Wisst ihr, was der Spottname war, mit dem sie Jesus bezeichneten? Freund der Sünde. Freund der Sünde. Das war ihr Spottname für Jesus. Dieser Jesus, ein Freund der Sünde. Immer wieder, als Maria die Füße Jesu salbt, wie kannst du es zulassen, dass eine Sünderin dich anfasst? Wenn er im Hause ist bei Pharisäern, wie kannst du es zulassen, dass du isst mit den Sündern? Aber wisst ihr, dieses Mahl, das er da hält mit diesen Sündern und Zöllnern, ist ein Skandal der Gnade. Aber es ist gleichzeitig eine Vorausschattung auf das, was einmal im Himmel sein wird. In Offenbarung 3,20 sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Im Himmel wird genau dieses Mahl stattfinden. Ein großes Hochzeitsmahl und Sünder und Zöllner und ich und du werden hoffentlich dabei sein. Aber wisst ihr, dass ihr eins seht. Es gibt in diesem Haus eine Trennwand. Drinnen sind die Zöllner und Sünder beim Mahl, draußen stehen die Pharisäer und spotten. Und man könnte denken, drinnen sind die Guten und draußen sind die Bösen, aber das ist nicht so. Es ist nicht so, dass drinnen die Guten sind und draußen die Bösen. drin sind, die moralisch irgendwie vollkommenen, und draußen sind die bösen Fieslinge, die immer nur an sich selber denken. Das ist nicht so. Der zentrale Unterschied zwischen denen, die bei Jesus sind, und denen, die nicht bei Jesus sind, ist folgender, und das ist unglaublich wichtig. Der zentrale Unterschied ist folgender. Die drin bei Jesus sind, wissen, sie wissen, dass sie selbst nicht genügen. Sie wissen das. Und dieses Wissen treibt sie zu ihm. Die, die draußen stehen, meinen von sich, sie würden genügen. Es würde schon irgendwie reichen. Sie sind irgendwie gut genug. Das ist der Unterschied. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir diese Predigt Jesu von der Buße verstehen. Dass wir nicht genügen, aber es eine gute Botschaft, ein Evangelium für uns gibt. Und das ist auch ein Trost für alle die sagen, ach, wie kann Jesus jemand wie mich lieben? Ich bin so, füll ein, was du willst. Ich scheitere immer wieder und ich bin zu nichts zu gebrauchen. Ich kann nichts und tue nichts. Und ich glaube nicht, dass Jesus jemand wie mich annehmen kann. Wenn du so denkst, dann kannst du sehr gut den Skandal der Gnade nachvollziehen. So wie du dann denkst über dich, so dachten die Menschen damals über die Leute, die am Tisch lagen. Wie kann er sich mit so jemandem einlassen? Denkst du vielleicht von dir selbst. Wie kann er so jemanden annehmen? Das ist doch ein Skandal. Der müsste mich rausschmeißen. Der kann mich doch nicht annehmen. Genau das ist der Skandal der Gnade. Genau das ist er. Aber was du glauben musst, ist, Jesus nimmt die Sünder an, die sich von ihrem alten Leben abkehren und sich zu ihm wenden. Es ist eben nicht Verdienst, es ist nicht Tugend und es ist nicht Rechtschaffenheit. Die Trennwand verläuft zwischen denen, die wissen, dass sie krank sind, und denen, die es einfach nicht wahrhaben wollen. Zwischen denen, die sagen, Jesus muss mein Arzt sein, und denen, die darauf verzichten. Jesus nennt die selig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Weißt du, wann jemand Hunger und Durst hat? Ich habe Hunger und Durst, wenn ich nicht genügend Nahrung in meinem Magen und nicht genügend Flüssigkeit in meinem Magen habe. Wenn mir etwas fehlt, dann hungere und dürste ich. Jesus nennt die selig, die Hunger nach Gerechtigkeit haben, weil sie selber nicht genug Gerechtigkeit haben. Die merken, mir fehlt etwas von Gerechtigkeit. Und wenn du eine Sache mitnimmst heute, dann doch dies, dass die Erkenntnis dessen, dass uns diese Gerechtigkeit ermangelt, der erste Schritt und ein großer Schatz ist, der uns zu Jesus bringt. Denn Jesus sagt den Pharisäern in Vers 17, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Sagt Jesus damit, dass es Kranke und Gesunde gibt, dass es Gerechte gibt, um die er sich nicht kümmert, und Ungerechte, um die er sich kümmert? Nein. Es ist einfach ein Satz, der damals bekannt war. Die Kranken brauchen den Arzt. So wie ein Spruch heute, den man so sagt, ein Sprichwort. Der Punkt ist nicht, es gibt Gerechte und Ungerechte und ich kümmere mich nur um die Ungerechten. Der Punkt ist der, wer meint, er sei gerecht, hat mit mir nichts zu tun. Wer meint, er braucht mich nicht, hat mit mir nichts zu tun. Ich habe mit denen zu tun, die wissen, dass sie krank sind. Die wissen, dass sie mich brauchen. Jesus bietet keine 10 Schritte zum Glück. Er bietet kein besseres Leben. Er bietet Vergebung und mehr nicht. Das zweite ist, Jesus bezeichnet sich selbst als den Arzt, dass er denjenigen ist, der gesund macht. Dass das Gute von ihm kommt und im Menschen wirkt und der Mensch wieder auf die Beine kommt durch ihn allein. Sünde ist kein leichter Schnupfen, sondern Sünde ist eine todbringende Krankheit wie die von Lazarus. Wir haben von der Schwiegermutter gelesen in Markus Kapitel 1, Vers 30. Diese Schwiegermutter lag krank auf ihrem Bett. Sie ist nicht zu Jesus gekommen und hat gesagt, bitte komm. Jesus kam zu ihr, berührt sie und sie steht auf. Jesus ist der Arzt. Er macht gesund. Er weckt Tote zum Leben auf und so auch uns. Ich möchte zusammenfassen. Diese zweite Konfliktgeschichte zeigt den Skandal der Gnade. Den Skandal der Gnade Gottes. Jesus, der sich anmaßt, Gott zu sein, maßt sich genauso an, mit Sündern Gemeinschaft zu haben. Das ist der Inhalt seiner Predigt und das ist der Inhalt seines Dienstes. Die Pharisäer lehnen das ab. So einen Jesus kann ich nicht annehmen, denken sie. So einen wie Levi kann man nicht annehmen, denken sie. Und vielleicht denkst du auch so. So einen wie mich kann doch Jesus nicht annehmen. Das ist doch ein Skandal, wenn er das tut. Wie kann der heilige, gerechte Gott, der nicht mal zulassen konnte, dass jemand den Fuß des Berges berührt, auf dem er war, den Fuß des Berges Sinai, dass der mich annimmt? Wenn so ein Gedanke wieder deinen Kopf kreuzt, dann bitte ich dich zu erkennen, dass es letztendlich werksgerechtes Pharisäertum ist. Jesus ist der Arzt, der zu dir kommt, dich bei der Hand ergreift, aufrichtet in seiner Zeit, damit du sagen kannst, wie Paulus in 1. Timotheus 1,12: Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Amen. Lass uns jetzt kurz Zeit nehmen und zu Gott einfach alleine persönlich beten und das, was er zu euch gesprochen hat, vor ihn bringen.